Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur letzten Sendung im 10. Jahr, wo wir das Teleblocher machen, im letzten Jahr 2017. Wenn Sie so zurückschauen, das Jahr, wie war das für Sie?
Im Gesamten ein gutes Jahr. Das nicht, ich meine nicht an mich persönlich, das ja sowieso, ich bin ja immer noch da. Auch gut und alles.
Eine Lungenentzündung haben Sie mal gehabt, oder?
Ja, natürlich. Ja, also. Das sind die Sachen, die sind, und dann muss die Achse draussen umgehen und die Nase gebrochen.
Nase haben Sie da gebrochen? Ja, gut.
Weiss ich ja fast nicht mehr. Aber es ist alles wieder gut da. Was immer denken an Albert Danken, der gesagt hat, ich male, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Aber ich meine jetzt auch politisch. Wenn wir schauen, das Jahr zurückschauen, es ist ja so viel Fools aufgebrochen. Von selber. Nehmen wir zuerst ein bisschen aussen an der Schweiz. Frankreich, oder? Die Parteienlandschaft mit den Figuren, die immer da gewesen sind und natürlich viel zugedeckt haben und viel gemacht haben, wo das Volk nicht gut heisst. Da kommt einer mit dem Macron da von aussen, wo macht eine neue Partei, holt Mehrheiten wie Präsident. Ob das gut rauskommt, wissen wir nicht, aber es ist mindestens aufgebrochen.
Gut, muss relativieren. Er war schon Minister gewesen, einmal früher, oder?
Ja, natürlich, aber ein Brand aussen, also, der hat niemand gedacht, dass der mal Präsident wird, oder? Und das ist eben der Vorteil von der Demokratie. Früher waren das Revolutionen gewesen. Da hat man müssen revolutionär die Alten wegfegen. Und die Demokratie hat einen Erneuerungsprozess, wo das jetzt bei denen über die Wahlen in der Schweiz mit der direkten Demokratie natürlich ist es noch viel besser. Ich denke an die EU-Abstimmung vor 25 Jahren. Da hat die Schweiz über etwas diskutiert, wo man eigentlich nicht dürfen diskutieren, aber müssen diskutieren, wenn man abgestimmt hat. Aber schauen Sie mal an in Österreich. Alle die grossen Würdenträger, die Landeshäupter von der ÖVP, die sind alle weggefegt worden. Kommt ein Junge, weiss man noch nicht, was da mit dem passiert, oder? Oder Deutschland, da bricht ja auch auf, oder? Frau Merkel hat immer geschaut, dass sie möglichst gleich macht mit Sozialdemokraten, damit sich die nicht können abheben von ihr, bei den Wahlen. Das ist auch ein paar Mal gelungen, aber sie hat nicht gemerkt, dass plötzlich da einer ganz auf der rechten Seite mit der AfP und mit den Liberalen da vorkommt. Ein Gebiet, wo sie vorne gar nicht gedacht hat, dass man das noch müsste abdecken. Wenn ich denke, dass Italien mit dem Pepe Grillo und so weiter, das sind so...
Und vor allem Amerika natürlich, jetzt sind wir ein Jahr dran natürlich.
Jetzt mal die europäischen Länder genommen, aber Amerika, da ist natürlich auch ein Aufbruch. Der Trump ist ja ein Dritter, der ist gar nicht, der gehört weder zu den Demokraten noch zu den Republikanern, sondern der ist gegen alle, hätte er müssen in die Wahlen. Natürlich ist er ein Republikaner. Natürlich stehen die Republikaner näher als Demokraten.
Obwohl er mal Demokrat war.
Ja, das ist natürlich in den Ländern, auch in England, da wechselt es ja immer, oder? Und jetzt hat man gesagt, wenn der kommt, dann geht Amerika unter. Ist also in diesem Jahr nichts Schwerwiegendes passiert. Aber wenn er durchgebracht hat, sein Hauptversprechen war da gewesen. Hört, wir haben viel zu hohe Steuern. Mit diesen Steuern sind wir kein wirtschaftlich erfolgreiches Land. Und seit dem Reagan war auch ein Republikaner gewesen. Und seitdem hat man eigentlich keine Steuersenkung mehr gemacht in Amerika. Und jetzt macht der, bringt den auf Ende vom Jahr, bringt den durch, von 35% auf 21% ab. Also nicht ein Prozent oder zwei, sondern massiv. Ein Drittel weniger Steuern. Das wird natürlich einen wirtschaftlichen Aufschwung geben, das ist ja klar. Das ist immer, wenn jetzt natürlich gibt es für einen Amerikaner auch Defizit, wenn es nicht spart. Und das hat er also noch nicht fertig gebracht. Und das finde ich nicht so viel. Aber item. Und sonst weiss ich eigentlich nicht, was der Schlimmes verbrochen hat. Es fluchen alle über ihn. Die ehemaligen Gegner, ist ja klar. Die weggefegt worden sind. Aber im Ganzen ist eine positive Bilanz.
Was sagen Sie eigentlich zu dem Jerusalem-Entscheid? Das ist ja eigentlich ein überraschender Entscheid von Trump. Ja.
Ich kann da nicht fest reinreden, weil ich kenne die Situation ein bisschen zu wenig. Aber warum hat er das jetzt gemacht? Man muss sehen, Amerika hat schon lange in beiden Kammern und auch alle Regierungen voran gesagt, Jerusalem ist die Hauptstadt. Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Sie haben immer gesagt, aber sie haben es nie gemacht. Sie haben nie Botschaft verleiht. Und der Trump hat dann in der Wahl gesagt, hört mal auf mit dem Skigeplänkel. Man kann nicht sagen, den anderen, das ist die Hauptstadt und man macht es nicht. Dann müssen sie halt sagen, dann ist es nicht die Hauptstadt und dann warten wir, bis sich die Israeli und Palästinenser darauf einigen können, ob das die Hauptstadt ist von Israel. Was ja natürlich eine Illusion ist, die können sich ja nie einigen. Wenn zwei wollen, dass das ihre Hauptstadt ist, wird es nie eine Einigung geben, dass einer sagt, gut, das ist im anderen Sinne. Und er hat jetzt die Situation für günstig empfunden, gesagt, das machen wir jetzt. Ob er es macht, weiss man ja noch nicht. Also ich habe gehört, also die Botschaft verschieben, das geht jahrelang, bis man die dann in Jerusalem hat. Und was ich natürlich sehe, der günstige Zeitpunkt ist, das interessiert eigentlich da die islamischen Staaten praktisch nicht. Also so eine fade Reaktion wie die, wo also nur Palästinenser, die natürlich schon, aber Palästinenser sind nicht die alten Staaten. Saudi-Arabien, wo natürlich kein Interesse hat, sich mit den Amerikanern zu sterben, die sind ganz anderer Meinung. Aber sie können es nicht sagen. Sie müssen auch sagen, nein, das ist nicht in der Ordnung. Ist ja klar, sonst verderben sie es miteinander. Also, er hat einen Zeitpunkt ausgewählt, wo er sagt, das mögen wir verleiden, die Reaktionen sind nicht so stark.
Aber gleich provoziert man nicht etwas, was unnötig wäre. Das also ist ja natürlich schon eine heikle.
Es ist natürlich die Frage, ist es nötig oder nicht nötig?
Rein pragmatisch überlegt, wäre es eigentlich nicht nötig.
Ja, ich will da nicht entscheiden, da müssen wir näher trainieren. Aber ich will nur immer sagen, die sagen, der provoziert etwas. Ich bin eben der Meinung, wenn einer etwas Richtiges macht, kann er nicht immer fragen, ob das dem anderen passt oder nicht. Weil, wenn er es nicht macht, weil es dem anderen nicht passt, ist er auch unglaubwürdig. Aber das muss ja er selber wissen. Es schadet ja nur Amerika, sonst schadet es ja niemandem. Und wir haben gesagt, ja, die UNO, die Vollversammlung hat auch gegen das gestimmt. Das hätten wir ja müssen erwarten. Und im Sicherheitsrat hat es nicht durchgebracht, haben sie es nicht durchgebracht, ihn zu verurteilen, weil natürlich Amerika das Vetorecht hat. Und da die Vertreterin im Sicherheitsrat, die hat gesagt, warum man das macht und kommt nicht in Frage, dass wir da zurückgehen und dann wird abgestimmt. Das ist ja auch alles pour la Galerie, oder?
Jetzt haben wir noch ein anderes Thema, ganz kurz noch. Interessant ist auch in Spanien, dass die spanische Regierung noch mal eine Abstimmung gemacht hat über Katalonien und die ist natürlich der Schuss ein bisschen hinausgegangen,
oder? Ja, das zeigt auch, dass Gruppierungen, so Freiheitsbewegungen, oder? Wo wenn eine eigene Autonomie haben, da ist also mit den Truppen aufmarschieren und mit den Polizisten und der Regierungspräsident gefangen, Vizepräsident ins Gefängnis tun. Und, also das ist jetzt wirklich eine Reaktion. Die Abstimmung da, die Wahlen, die sind natürlich auch Reaktion auf das. Und fast 80% sind gegangen. Jetzt kann er ja nicht mehr sagen, Spanien, das war eine illegale Abstimmung gewesen, sondern die haben es ja selber durchgeführt und haben gemeint, das geht jetzt auf die andere Seite. Und jetzt hat er also eine deutliche Mehrheit im Parlament. Aber jetzt wird es lustig zum Schauen, oder? Also der Regierungspräsident, der jetzt gewählt worden ist, der muss von Belgien aus regieren.
Aber das ist im Exil eigentlich, ja.
Ja, weil wenn er auf Spanien kommt, wird er verhaftet. Und der Vizepräsident ist schon in der Kiste. Der muss also aus den Kisten raus, wo der regieren. Also das ist ja ein bisschen absurd. Und ich glaube, Spanien müsste ja sehen, Die brauchen eine gewisse Autonomie. Es wäre relativ einfach. Denn sie haben sie mal gehabt. Und ist eigentlich politisch in alle einverstanden gewesen. Da hat das Verfassungsgericht hat das gesagt, das sei verfassungswidrig. Seitdem ist der Mais. Wenn sie die Verfassung ändern, dann geht's ja. Aber nur die harte Tour spielen, das hat man jetzt gesehen, natürlich ist Spanien stärker, die haben die Armee und die haben die Regierungsgewalt und die können die absetzen und verhaften und weiss ich was. Aber da ist jetzt nicht Macht das Wichtigste.
Also, das war das Thema gewesen. Jetzt gehen wir nochmal zu Ihnen zurück. Wir haben es angekündigt, letzte Woche, wir haben es auch schon gesagt, vorletzte Sendung. Sie haben wieder Ihren historischen Vortrag. Wie viel ist das, glaube ich, der 10. mittlerweile, oder?
Ja. Also, ich habe den auch noch einmal im Herbst gemacht, aber immer am 2. Januar, am Berchtoldstag,
genau.
10:30 habe ich angefangen und das hat sich jetzt fortgesetzt, weil andere immer gekommen sind, kommt schon nicht einer kommen. Da habe ich in einer Region Persönlichkeiten würdigen, die erstens Persönlichkeiten gewesen sind, zweitens eine Ausstrahlung haben, über ihre Zeit aus, auf die Schweiz oder auf die ganze Welt. Also, ja, der Zwingli im Toggenburg mal gewürdigt hat, der hat natürlich weltweite Ausstrahlung gehabt. Aber jetzt, dieses Jahr, sind wir im Zürcher Oberland. Also für die, die nicht so die Heim sind, Kanton Zürich, das ist das Gebiet, wo Uster, Wetziger drin liegt, Wald, das ist das Oberländischste vom Oberländischsten. Da ist ja meine Frau her, oder? Denn das ist, das weiss man gar nicht. Die Leute denken, der Kanton Zürich, der besteht aus der Stadt Zürich und dem Verkehrshaus und dem Flughafen. Eine ganz wunderbare, ländliche Gegend, so ein bisschen hügelig, bis Voralpin mit dem Wachtel, mit Schnebelhorn, Hörnli. Und aus dem Gebiet raus kommen die drei Persönlichkeiten. Das eine ist der Jakob Stutz. Das ist anfangs vom 19. Jahrhundert ein Volksdichter gsi. Einer, der das Leben lang aber gelitten hat. Er hat sich immer geschämt wegen der homosexuellen Veranlagung. Er war auch im Gefängnis gsi wegen dem. Er ist vom Bezirksgericht Pfäffiken verurteilt worden. Nicht nur verurteilt auf Gefängnis, sondern auch noch Landesverweis. Das heisst, aus dem Kanton Zürich ist er verwiesen worden. Da ist er zum Beispiel ins Oberholz. Ich bin ja, meine Eltern sind ja zu Wald, haben den Lebensabend verbracht. Da sind wir viel gelaufen, auch ich mit meiner jungen Braut mal noch in diesen Gebieten. Ich habe immer gemeint, das Oberholz gehöre zum Kanton Zürich. Das ist eigentlich
St. Gallen,
ja. Es ist zwar St. Gallen, dort hätte er dürfen. Nur dort hätte er noch dürfen
sein. Wann war das?
Ja, das ist, also er hat gelebt 1801, glaube ich, bis 1877, also erste Hälfte vom 19. Jahrhundert, oder? Und hat das Brot verdient, dort, wenn er seine Theater aufgeführt hat, und er auch selber geschrieben hat, und ein Sänger war, und so weiter. Und hat dann also geschrieben, er ist auch im Kanton Appenzell verurteilt worden, ist auch im Gefängnis gewesen.
Was hat er denn genau gemacht?
Ja, er war homosexuell gewesen, was er dachte, nicht genau studiert. Ich muss sehen, damals ist die Homosexualität ein Verstoß gegen die Bibel gewesen, oder? Es gibt ja heute noch Reisen, die das behaupten. Und zweitens ist es strafbar gewesen. Und er hat unter dem gelitten natürlich, aber er hat dann dort im Gefängnis hat auch geschrieben. Er hat, sein Hauptwerk ist 7 mal 7 Jahre aus meinem Leben, er ist ja 77 geworden. Und das ist eine hochinteressante Schilderung von den damaligen Lebensumständen. Man muss sehen, das war eine interessante Zeit gewesen. Das war die Industrialisierung gewesen. Das Zürcher Oberland, das vergisst man, das ist eine von den ersten und stärksten industrialisierten Revieren in der Schweiz. Das ist Alttextil. Das ganze Oberland ist Textil. Das hat angefangen mit den Webstühlen und mit den Spinnarbeiten in den Häusern. Da sind die sogenannten Flarzhäuser entstanden. Die haben viele so Fenster und leuchten runter in den unteren Stock haben, oder? Damit wir dort können weben. Und nachher sind natürlich die automatischen Webstühle gekommen, Fabriken. Das hat dazu geführt zu der Unruhe, die man hatte. 1830 der Ostertag, sehr berühmt, wo 10.000 Männer zusammengekommen sind. Und dann hat es daraus das erste Mal, das war gegen die Stadt Zürich, oder? Und dann eine eigene freiheitliche Verfassung gehabt, der Vorläufer dann von der Bundesverfassung. Und in dieser Zeit hat er gelebt. Er hat also auch den Fabrikbrand von Oster erlebt, wo dann die aufgebrachten Textiler angefangen haben, die Fabriken abzubrennen. Und das ist alles aus seinem Werk. Er hat am Schluss hat er sich als Einsiedler auf Sternenberg zurückgezogen. Er hat eine kleine Holzbude gemacht. Dort sind verschiedene Dichter aus der Umgebung sind dort an und die haben sich dann zu Dichter ausgebildet. Also zum Beispiel der Sand, das war ein anderer volkstümlicher Schriftsteller, gewesen, der Messikofer, der da die Pfahlbautuntersuchungen gemacht hat. Ah, das ist der Stutz. Aber die anderen kommen, die jetzt auch noch ich würdige, die anderen zwei kommen, sind auch noch verständlich aus dieser Textillandschaft raus. Zum Beispiel der Guyer Zeller, das ist ganz ein interessanter.
Das war eigentlich der Eisenbahnkönig,
ja, der Mischer, ja. Oder? Ja. Ja, der kommt im Neutal zwischen Bauma und Bärenschwil. Steht noch. Kann man heute besichtigen. Aber wird nicht mehr betrieben. Weil das sind Spinnereien gewesen. Also Textilfabriken, Baumwolle. Ganz ein interessanter Typ. Am Schluss von seinem Leben hat er ist er quasi der Nachfolger vom Mester gewesen. Weil der Mester seine Bahnen, nämlich die Südostbahn, Nordostbahn und Gotthardbahn, die sind ja quasi pleite gegangen, oder? Und da hat Guyer Zeller zugegriffen. Also bei der Nordostbahn sind die Aktien, glaube ich, von 670 auf 53 Franken runtergefallen, dann hat er die gekauft. Und nachher ist er selber der Chef geworden von dieser Bahn. Aber er ist nicht wegen dem nur bekannt. Das war ja einfach eine Übernahme von einer neuen Funktion. Sondern er war besessen von der fasziniert von der Eisenbahn. Der hatte zum Beispiel ein Projekt gehabt, Engadin Orient Express. Er wollte direkt von St. Moritz auf Ägypten. Ist nicht zustande gekommen, aber gleich, das sind so Projekte. Dann hat er, ist einmal mit der Tochter vom Schildhorn oben runtergelaufen, im Berner Oberland. Da hat man ja vis-à-vis eigenmündig Jungfrau, wunderbar. Und dann hat er gesagt zu der Tochter, wir müssen eine Bahn bauen auf die Jungfrau. Das ist doch genau das Richtige. Und hat so gerade im Hotel hat er Skizzen gemacht, wie die Bahn muss aussehen. Und dann hat er grosse Widerstände gehabt. Man hat gesagt, das mag der Mensch nicht verleiden, in so kurzer Zeit auf 4000 Meter Höhe. Und dann hat er müssen den Beweiser bringen. Hat er 60 Leute angestellt. Und die Träger, die haben müssen Leute von 10 Jahren, Kind, bis 75 Jahre mit Sänften auf 3600 Meter tragen, dann haben sie alle 100 Meter den Puls gemessen und geschaut, mag das der Mensch verleiden, dann haben sie den Beweis gebracht, das mag der Mensch verleiden. Und dann hat man die grossartige Jungfraubahn, die heute noch grossartiges Werk gemacht, 9 Kilometer, wo 7 Kilometer in der Wand rein, da, in der eigenen Nordwand rein, oder? Geht die da rauf. Er hat wollen auf die Jungfrau. Aber das Geld ist dann ausgegangen, darum geht sie nur bis ins Jungfraujoch. Mhm. Dort ist noch das Ende. Er selber hat aber das nicht mehr erleben können. Nachdem er es beschlossen hat, an dieser Bahn hat man 16 Jahre gebaut und er ist dann 4 Jahre. Er hat noch die eigene Gletscherstation, ist er noch dabei gewesen, wo man die eingeweiht hat. Aber das Ganze ist er nicht mehr dabei gewesen. Und die hat heute 1 Million Leute, die im Jahr dort durchkommen. Und ist heute noch eines der attraktivsten Punkte, die es gibt. Da sind doch grossartige Kerle da aus dem Textilen raus. Und der dritte ist, das ist der umstrittenste. Das ist der Robert Grimm. Der ist auch noch verständlich mit dieser Landschaft. Der kommt vom Wald. Ist auch, Vater ist auch in der Textilfabrik, Mutter auch tätig gewesen. Und der ist dann, vor allem im Ersten Weltkrieg, ist der ganz auf die kommunistische Seite gefallen. 1917, also jetzt vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren war die russische Revolution, wo da furchtbar, oder? Lenin, Trotzki und so, wo den Umschwung gemacht haben, wo dann die schreckliche UdSSR, wo man ja rechnet, dass die 100 Millionen Tote produziert hat und wo dann zusammengekracht ist, Ende der 80er Jahre, die haben das bewirkt. Und der Lenin war in der Schweiz, noch zur Zarenzeit, und dem hat man Asyl gegeben. Mhm. Und der Trotzki auch. Und seine Mitkämpfer war der Schweizer Robert Grimm, Nationalrat, er war 44 Jahre im Nationalrat, Mitglied der Sozialdemokraten, ganz ein Extremer. Der hat da die, von der Schweiz aus eigentlich die russische Revolution geplant. Aber der Lenin hat nicht können auf Russland zurück, weil der ist dort verfolgt worden. Aber die Schweiz, vor allem mit dem Grimm, die haben geschaut, dass er in einem abgeschlossenen Eisenbahnwagen auf Russland kommt, auf St. Petersburg. Und er musste durch Deutschland durch. Also die Deutschen mussten einverstanden sein. Aber die Deutschen waren auch die treibende Kraft gewesen, weil die gesagt haben, wir sind interessiert, dass der auf Russland kommt und dort einen Stunk macht. Weil die haben doch Krieg mit Russland. Mhm. Und der Grimm war auch in Russland gewesen und war da sehr begeistert gewesen. Und nachdem er zurückgekommen ist, hat der gesagt, wir müssen in der Schweiz auch einen Umsturz haben, nach russischem Vorbild. Und hat einen sauberen Strategieplan gemacht, bis am Schluss wäre der Bürgerkrieg gewesen.
Und das war der Generalstreik gewesen.
Und das ist im Generalstreik, wo ja harmlose soziale Forderungen gab, 48 Stunden Wochen und Frauenstimmrecht und alle Sachen, wo, also wegen dem hat niemand müssen, beunruhigt sein, oder? Aber er hat eben wollen, die Regierung stürzen, die ganze bürgerliche Gesellschaft. Es war aber eine starke Persönlichkeit gewesen.
Haben Sie eine gewisse Bewunderung für ihn?
Ja, von der Persönlichkeit her, von der strategischen Kenntnis, ist er gewesen. Darum tue ich ihn ja würdiger
als Persönlichkeit. Ist ja etwas Positives, ja.
Er ist ja aber dann auch, hat er dann auch als Wendehals gehalten, weil sofort hat er dann auch wieder gekehrt. Er ist also nachher im 35. auch für die Armee gewesen, wo er voran nur abgerissen hat. Und jetzt sagt man, es ist sein Verdienst, dass er auch geschaut hat, dass die Linken auch für die Armee sind. Also da ist dann der Winger, Bundesrat oder SVP, der hat das voran gemerkt, dass man eine starke Armee braucht. Er hat nicht zuerst müssen Kommunist gewesen sein, oder? Und nachher ist er ein braver Beamter gewesen, er hat da hohe Funktionen gehabt für die Kriegsverwaltung. Am Schluss noch, wo der, ist ja Präsident gewesen, von der Lötschbergbahn. Also, aber wegen dem würdige ich ihm nicht, sondern er hat, also das Beste an ihm ist eigentlich, dass er gemerkt hat, dass die dass Beseitigung von der direkten Demokratie oder von der Demokratie überhaupt in der Schweiz nicht das gleiche ist, wie die das Zarentum haben wollen. Wegwischen.
Ja, aber ist ja gleich noch interessant. Also, man hat eigentlich eine Revolution machen und am Schluss ist man Bundesbeamter in Bern.
Ja, das hat auch ein Ding gesagt, ein berühmter Arzt aus Zürich, der Wuppacher, der hat gesagt, ein Sozialist ist immer klar, oder? Die haben, die wenigen Kinder, die haben, die werden Rechtsanwälte und Sozialhelfer und Politiker und Gewerkschaftssekretäre. Hat er gesagt, Sozialist sein ist eine Karriere. Und das hat sich bei ihm natürlich schon bewahrheitet. Aber im Detail gehe ich auf das ein. am 2. Januar.
In Wetzikon.
In Wetzikon.
10:30.
Jawohl, um 10:30 ist die Veranstaltung.
Wo genau?
In einer dreifachen Turnhalle. Kannst du nicht ganz genau
sagen. Genau, da ist angeschrieben und alles.
Ja, natürlich. Genau. Also, ist schaloniert. Für die vom Bahnhof aus. Und von
nehmen Sie noch das Bild mit, wie alle anderen Jahre?
Nein, ich tue ja das Jahr, das ist eine Ausnahme, tue ich mal keinen Künstler würdigen.
Ja.
Sonst habe ich noch würdigen. Ich habe jetzt keinen Oberländer Künstler gehabt, den ich kennen oder wo ich Bilder hätte. Also das Jahr ist es einmal ohne Kunst. Das ist ein Dichter, dann ein wirtschaftlicher Eisenbahnerkönig und ein Politiker. Und zwar von der ganz anderen Seite, als ich bin. Aber es kann ja auch Persönlichkeitsfalsche machen. Das ist ja immer das Tragischste. Wenn ein gescheiter, fähiger Typ das Falsche macht, das ist schlimmer, als wenn es ein lausiger Typ das Falsche macht.
Also, das war das Wort zum Jahr gewesen. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr, Christoph Blocher. Nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Tele Blocher ist das gewesen vom Jahr 2017. Der Claudio Ferrari, der Kamera macht, und ich wünsche Ihnen natürlich auch ein gutes neues Jahr und wir sehen uns im 2018.